Ja, also nicht zum Aushalten, also was mir da zuerst eingefallen ist, vielleicht können Sie es auch mit mir teilen, ist Zahnarzt. Ja, also schon wenn ich den Bohrer höre, ja, und keine Spritze sehe, ja, dann geht bei mir die Sicherung durch. Im Sommer waren wir zufälligerweise im Schnagelloch gelandet. Können Sie sich vorstellen, was da nachts nicht auszuhalten war? Also man hört es surren, 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 surren und irgendwann hört es auf. Und dann denkt man, entweder weiterschlafen, einfach Augen zu und durch oder irgendwo hinschlagen, die stecht mich jetzt bestimmt gleich. Ja? Ich komme nahe vom Rhein, ich weiß, wovon ich spreche, wie man mit Schnagen umgeht. Eine andere Geschichte ist mir auch noch eingefallen, Ostbahnhof. Es war kurz nach der Wende, sind wir da im Kirchengemeinderat unterwegs gewesen und irgendjemand hat noch einen Spaß machen wollen. Wir waren gerade so im Aufzug drin. Der letzte wurde noch reingeschubst, alle waren gedrängt drin, das Ding fuhr hoch und plötzlich blieb es stecken. Vollgepropft mit Leuten, also der gesamte Kirchengemeinderat war in diesem Aufzug drin und das Ding hing fest, ja, und ging immer wildes Gedrücke auf den Tasten, Notruf und so, aber nichts funktionierte. Irgendwann haben wir dann über die Auskunft, über das Handy die Hotline da irgendwie erwischt und es war nicht auszuhalten, ja, 45 lange Minuten, bis wir erlöst wurden, ja. Also ich weiß nicht, ob sich das nach so ein bisschen nachvollziehen kann, ja, also es war schon, man konnte nicht sitzen, man musste stehen und wusste nicht, wann holt uns hier jemand raus, wie kann das wieder weitergehen. Ja, und trotzdem, also auch hier hat man so ein bisschen versucht zu kategorisieren, es gibt so manche Probleme, die sind irgendwie nicht zum Auszuhalten und trotzdem kommen wir drüber hinweg. Ja. Also man kann auch unterschiedliches deuten, Kindergebrüll, das ist ja wunderbar, wenn Kinder da sind, sind lebendig. Auch wenn sie heute Morgen brüllen würden, würde mich nicht stören, ich habe mich irgendwann damit abgefunden. Egal wo du predigst und Kinder schreien, die gehören dazu. Ja, also man kann das ganz unterschiedlich interpretieren. Und trotzdem gibt es auch Situationen, die gehen einem wirklich an die Substanz. Ja? Da geht es nicht bloß irgendwie an die Nerven oder man ist nur emotional beteiligt, ja? Sondern es geht einem an die Substanz, weil man einfach über Jahre hinweg gefordert ist in der Situation, wenn es um Schmerzen geht oder wenn es einfach um Trauer geht oder wenn es vielleicht auch um den CVM geht, ja? Wenn man jahrelang irgendwie dran arbeitet und sich investiert und alles hineingibt, ja? Und trotzdem den Erwartungen schneller, besser, weiter irgendwie nicht gerecht wird, ja, dann ist es manchmal auch so, dass man den Eindruck hat, es ist nicht mehr auszuhalten. Es kann auch in der Gemeinde sein. Also ich komme im CVM ganz gut zurecht, also zumindest bin ich über 20 Jahre im CVM, also ich habe es doch recht lange ausgehalten, weil mir das unheimlich viel Spaß macht, aber ich spüre manchmal auch so diese Situation, wo man denkt, ach, das kostet wieder Kraft, es kostet alles, was man hat. Und da kann sich jeder die unterschiedlichsten Situationen auch ausdenken, in denen wir alle drinstecken, sei es in der Familie, in Beziehungen, sei es in der Gemeindearbeit, sei es eben in Konflikten, ja, wo man manchmal auch einfach gefordert ist und denkt, es ist nicht auszuhalten. Ich brauche jetzt irgendwo eine Tür, wo es rausgeht. Aber ich denke auch bei diesem Thema an Situationen oder an Menschen, die wirklich nochmal eine ganz existenzielle Not haben, ja, die hier in Karlsruhe täglich mit dem Zug im Bahnhof ankommen, aus Syrien oder wo auch immer her und nicht weiter wissen, weil Kommune, Staat plötzlich völlig überfordert ist mit dem, dass die Welt aus den Fugen gerät. Menschen, die aus dem Irak kommen, ja, die fliehen mussten, weil sie genau wissen, wenn sie dort bleiben, dann wissen sie nicht, ob Kinder, Familie oder sie selber überleben oder einfach irgendwie exekutiert werden. Oder Menschen aus Afrika, die keine Perspektive mehr in ihrem Land sehen und fliehen übers Mittelmeer mit allem, was sie haben, Kreuzfahrtschiffe belagern und auf den letzten Kuttern mit hoher Aufwand über das Mittelmeer segeln. Natürlich wissen wir nicht, wo wir die alle unterbringen sollen, aber ich kann es verstehen, dass die Menschen sagen, es ist nicht mehr auszuhalten. Ich muss hier raus, ich muss hier weg und wenn ich mein Leben riskiere dafür, und davor habe ich echt einen enormen Respekt, das sind nicht nur Wirtschaftsflüchtlinge, wenn sie alles riskieren mit ihren Familien, mit ihren Kindern, ja, und sagen, es geht einfach nicht mehr. Ja, das ist nicht zum Aushalten für sie. Das will ich ernst nehmen. Ich habe Ihnen, euch heute eine Geschichte mitgebracht. Und zwar möchte ich Sie erzählen von einem, der es auch nicht mehr ausgehalten hat. Und diese Geschichte und diese Begegnung veränderte sein ganzes Leben. Ein Mann macht Karriere, wie es sich für einen Jungen aus gutem Hause gehört. Sein Vater war wohlhabender Goldschmied und unser Mann studierte Volkswirtschaften, promoviert und wird Professor für andere junge Menschen aus gutem Hause. In seinem Job hantiert er mit astronomischen Summen, in seinen Wirtschaftstheorien hat er stets elegante und kluge Antworten. Auf alle ökonomischen Fragen, theoretisch zumindest. Und dann kommt eine Hungersnot über sein Heimatland. Der Professor ist irritiert, irgendetwas in seinem gesicherten Weltbild gerät ins Wanken. Er nimmt seine Studenten mit sich auf eine Exkursion in ein kleines Dorf irgendwo auf dem Lande und dort begegnet er einer bitterarmen Korbflechterin. Die Frau erzählt dem Professor, dass sie die Weiden zur Herstellung ihrer Stühle und Höcker nicht selber bezahlen könne. Ein Zwischenhändler stellt ihr diese Weiden zur Verfügung. Im Gegenzug streicht dieser Mann dafür fast den kompletten Gewinn aus diesem Verkauf ihrer Produkte ein. Das ist doch völlig inakzeptabel, empört sich der Professor und erfährt, dass nur 27 Dollar der Frau genügen würden, um ihre Weiden selber kaufen zu können, um so künftig ihr eigenes unabhängiges Geschäft aufzubauen. Der Professor zückt sein Portemonnaie und gibt der Frau und einigen anderen aus dem Dorf aus eigener Tasche einen Kredit über jeweils 30 Dollar. 30 Jahre später ist der Professor Chef einer Bank, die Kleinstkredite an Millionen verarmter Menschen vergibt und ihnen dazu verhilft, selbstständige Kleinunternehmer zu werden. Diese Geschichte ist wahr, viele von Ihnen kennen sie. Sie erzählt von einem, der es nicht mehr ausgehalten hat, nichts zu tun und spontan reagierte. Diese ungeplante Begegnung sollte sein ganzes Leben verändern. Die zweite Geschichte hingegen, die ich jetzt auch noch mitbringe, entspringt ausschließlich, und ich betone ausschließlich, meiner wirren religiösen Fantasie und steht damit eindeutig unter dem Vorbehalt einer gründlichen Kritik der reinen Vermutung. Jenseits von Raum und Zeit wendet sich der König der Welt an eine Gruppe von Menschen zu seiner Rechten, in der auch unser Professor steht. Und der König sagt zu ihnen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist zur Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr habt mir zu essen gegeben. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Ich war nackt und ihr bekleidete mich. Ich war krank und ihr besuchtete mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Ich brauchte einen Kleinkredit, um meine Armut zu besiegen, und ihr habt ihn mir gegeben. Und der Friedensnobelpreisträger Professor Muhammad Yunus wird verlegen lächeln und sagen: Verehrter Herr König, da muss eine Verwechslung vorliegen. Denn erstens steht in meinem religiösen Führungszeugnis, dass ich Muslim bin. Von daher ist mir eure Regentschaft gänzlich unbekannt. Und zweitens, soweit ich mich erinnere, wart es nicht ihr, sondern eine verarmte Frau namens Sophia Khatun, der ich damals den ersten Kleinkredit gegeben habe. Und ich tat das nicht aus irgendwelchen religiösen Motiven oder eigennützigen Gründen, sondern allein deshalb, weil es nicht mehr auszuhalten war, dass Menschen ausgenutzt, ausgebeutet und verarmen. Ausgebeutet werden, verarmen. Und das, obwohl ihnen nachhaltig zu helfen ist und sie wieder auf eigene Füße kommen könnten. Also wann, bitte, habe ich an euch so gehandelt, wie ihr erzählt? Und der König wird antworten: Wahrlich, ich sage dir, was du einem dieser meinen geringsten Brüdern und Schwestern getan hast, das hast du mir getan. Zwei Zwischenbemerkungen. Erstens, diese Geschichte ist wirklich meiner religiösen Fantasie entsprungen. Denn wenn, wie der Herr dieser Welt am Ende aller Zeiten urteilen wird, dann ist es meinem Urteilsvermögen entzogen. Übrigens auch ihrem. Und das ist, denke ich, auch ganz gut so. Zweitens, vielleicht denken Sie jetzt doch am Ende, dass ich das falsche Konzept und Manuskript eingepackt habe, weil ich könnte ja viel mehr von dem vorbildlichen Unternehmer Heinz Horst Deichmann erzählen, der in der dritten Welt und im CVDM so viel Gutes tut. Und das ist gut so. Aber ich habe Ihnen diese Geschichte mitgebracht. Weil es gibt so ein beliebtes Spiel unter den Weltreligionen, dass man einfach versucht, seine eigene Weise überlegen darzustellen, indem man den Besten aus unserer Seite und den Schlechtesten von der anderen Seite nimmt. Also so ungefähr Mutter Teresa mit Osama Bin Laden oder IS-Anführer al-Baghdadi. Aber vielleicht können wir es auch einfach mal umdrehen. Wir nehmen einfach mal George W. Bush mit Muhammad Yunus. Ja, dann sieht es vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus. Wissen Sie, ich möchte hier nicht über Muhammad Yunus urteilen oder ihn ungefragt für meine christliche Welt- und Anschauungsfragen vereinnahmen. Aber ich möchte wohl sagen, ich glaube, es gibt Menschen, die am Reich Gottes mitbauen, die sich beteiligen, ohne es zu wissen. Und sie tun das nicht aus irgendwelchen religiösen Motiven, sondern allein deshalb, weil sie es nicht mehr aushalten, nichts zu tun, obwohl die Hilfe doch so naheliegend ist. Und Jesus macht übrigens das immer wieder, dass er Menschen aus einem fremden Kontext als Vorbilder und Beispielgeber emporhebt und seine eigenen Leute damit auch konfrontiert, um den Jüngern und den Nachfolgern aufzuzeigen, worauf es eigentlich ihm wirklich ankommt. Und so nimmt er auch den römischen Hauptmann von Kapernaum als Beispiel und sagt, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und übrigens, nebenbei bemerkt, war es auch ein römischer Hauptmann, der als erster am Kreuz erkannte, dass Jesus wahrlich Gottes Sohn war. Schon komisch manchmal. Es gibt Menschen, die an Gottes himmlischer, anarchischer Revolution der Liebe mitwirken, ohne es zu wissen und ohne auf Richtigkeit und Belohnung und irgendwelche Gesetzlichkeiten zu achten. Denn genau das ist ja die Pointe dieser Geschichte, die Jesu im Matthäusevangelium 25 erzählt. Den Menschen, die getan haben, was Jesus will, war gar nicht bewusst, dass sie in Dienste, in seinem Reich, in seinem Anliegen tätig waren. Sie konnten es einfach nicht mehr aushalten, nichts zu tun oder die Dinge zu ignorieren. Denn sie fragten zurück, wann, Herr, sollen wir all diese Dinge getan haben, was du hier aufzählst? Und Jesus sagt, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Als Christ habe ich nicht die Aufgabe, irgendwie über die Rechtgläubigkeit von Muhammad Yunus und anderen zu urteilen. Aber was ich sehr wohl habe, ist, dass ich davon lernen möchte, wie diese Männer aufstehen, aufbrechen und handeln, weil sie es nicht mehr aushalten. Ich könnte auch 20 andere Beispiele aus biblischen Kontexten erörtern, wo es um die Bewahrung der Schöpfung, um rechtschaffendes Handeln, um gehorsame Schritte in der Nachfolge, um Unterdrückung, Ausbeutung und falsche Sicherheit, Habgier, krankhaftes Konsumverhalten und gesellschaftliche Anpassung oder Verantwortungslosigkeit gegenüber der anvertrauten Schöpfung geht. Das könnten wir alles thematisieren. Aber ganz ehrlich gesagt, wir wollen doch das alles nicht mehr hören. Diesbezüglich sind wir schon abgestumpft oder einfach von der Situation überfordert. Wir flüchten uns dann lieber in irgendwelche Alltagsprobleme mit der Argumentation, wir können die Welt sowieso nicht retten. Ist alles viel zu komplex und ich verstehe das auch. Und genauso wie damals die Jünger und die drumherum waren, sind wir vielleicht heute auch blind für das, was Gott um uns herum tun möchte. Und noch viel schlimmer, ich habe den Eindruck, dass wir manchmal auch blind sind für das, wozu uns Gott herausfordert. Wie damals, glaube ich, sehr wohl an eine segensreiche Aufgabe, die es für den CVM gibt und die wir auch bewältigen können. Aber insgeheim trauen wir es uns und Gott nicht zu, dass er durch uns wirken möchte. Wie damals werden wir heute als Christen, als Kirche, als CVM damit konfrontiert, dass Menschen aus anderen Kontexten aufbrechen und uns als Christen zum Vorbild werden. Und vielleicht werden wir dadurch nochmal von Neuem angestoßen und wachgerüttelt für das, was Gott uns tun möchte. Und es geht dabei nicht darum, dass wir die Welt retten müssen oder Berghausen umkrempeln oder noch viel mehr tun müssten. Jesus hat es schon längst für uns getan, die Welt zu retten. Und ein Aufbruch muss auch nicht unbedingt immer der große Wurf sein. Was groß und segensreich letztendlich ist, das wird sich zum Schluss erst herausstellen. Aber die Begegnung mit dieser Korbflechterin war für diesen Mohammed damals eben ein ausschlaggebendes Ergebnis, das sein Leben verändert hat. Und noch was möchte ich sagen. Mit Jesus ist niemand aufgebrochen, nur weil er sich irgendwie dazu verpflichtet oder genötigt gesehen hat, aus irgendwelchen Gesetzlichkeiten, Verpflichtungen heraus, zu denen er keine Lust hatte. Bei Jesus sind die Menschen immer nur dann aufgebrochen, wenn sie mit Leidenschaft und mit ihrem Herzensanliegen dabei waren. Das nimmt uns die Angst, dass wir jetzt wieder irgendwas tun müssten, zu irgendwas herausgefordert werden, wo wir doch sowieso alle keine Zeit haben oder irgendwie überfordert sind oder am Rande von dem sind, was wir leisten können. Manchmal ist es ja auch so, wenn die CVM-Sekretäre vor Ort kommen, dann sieht man das auch gar nicht so gerne, weil viele denken, die haben jetzt bestimmt wieder irgendwas im Gepäck, wo wir wieder irgendwas machen müssten und wir sind sowieso schon irgendwie mit unseren Terminen am Ende. Aber die Not und die Menschen dieser Welt, die haben alle Gesichter. Und ich glaube, wir CVMer und wir Christen, Gemeinde von Berghausen, müssen von Neuem lernen, in diese Gesichter hineinzuschauen. Diese Menschen zu sehen, die alle ihre Sehnsüchte, ihre Wünsche, ihre Hoffnungen haben und die an unterschiedlicher Stelle unsere Hilfe brauchen. Genauso wie das damals dieser Mohammed Yunus empfunden hat. Der Syrer, der nach Karlsruhe kommt und überhaupt keinen Plan hat, wie es weitergeht, der nicht mal eine Zahnbürste dabei hat. Das Kind, das von den Bomben im Israel-Konflikt verletzt wurde, das irgendwie Hilfe braucht. Die Nachbarin, die mit ihren zwei Kindern die Rechnungen nicht bezahlen kann, weil der Mann sie verlassen hat. Die alte Frau, die zu Hause allein nicht mehr zurechtkommt, weil sie einfach die alltäglichen Dinge nicht mehr auf die Reihe kriegt. Das Kind, das Unterstützung braucht. Sehen wir diese Menschen? Sehen wir diese Menschen mit all dem, was sie mitbringen? Jesus hat sie gesehen. Und wir machen immer den Fehler, dass wir Konflikte und Probleme dehumanisieren. Das heißt, entmenschlichen. Dass wir nur über etwas reden. Aber wir wollen immer den ganzen Konflikt vielleicht lösen. Das ganze Problem lösen. Aber es geht letztendlich nur um diesen einen konkreten Menschen, der uns gegenübersteht. Die eine konkrete Situation, wo wir herausgefordert werden, einen Schritt zu tun. Bei Jesus lernen wir, wie Jesus konkrete Schritte geht. Und konkrete Hilfe bei Menschen, die vor ihm stehen, anbietet. Und Situationen entschärft. Zum Schluss möchte ich nochmals von jemandem erzählen, der auch aufgebrochen ist, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Er hielt es einfach nicht für angebracht, unter königlicher Gesellschaft zu verweilen, weiter zu verweilen, während andere Menschen einfach verloren gingen. Man kann auch sagen, er hielt es nicht mehr aus, in der Kirche zu bleiben, in seiner schönen Kirche, in seiner Kathedrale oder wo auch immer, wie man sich das vorstellen kann, während andere Menschen drumherum seine Hilfe benötigten. Und keine Rettung fanden. Er machte sich auf und initiierte eine Rettungsinitiative und startete dies. Und was hat er gemacht? Er verließ alles.
Er verließ sein sicheres Territorium. Er verließ sein Schloss, seinen Status, seinen Stand, seine Sicherheit. Er verließ einfach alles und machte sich auf zu den Menschen. Um es nochmals hervorzuholen, wir sind gestartet unter dem Slogan, nicht auszuhalten. Jesus hat es auch nicht mehr ausgehalten und hat alles verlassen, um ganz Mensch zu werden, mit allem bis zur letzten Konsequenz, bis in den Tod hinein. Er war ohne Schuld bis zu seinem Tode und er war gehorsam bis zum Tode. Und wenn wir als Christen, also die wir uns so bezeichnen, die Jesus Christus nachfolgen, wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann möchte ich zumindest mal vier kurze Stichworte noch hervorheben, die wir in diesem Zusammenhang nochmal deutlich geworden sind. Wie es uns dann eben geht, wenn es nicht mehr zum Auszuhalten ist und wir aufbrechen. Erstens, ich möchte mit Jesus sehen. Ich möchte die Menschen, die Jesus wahrnimmt, genauso sehen, wie er sie mit seinen Augen sieht. Und er erkennt Menschen. Er sieht in ihnen nicht nur welche Nummern oder irgendwelche Menschen, die ihm in irgendeiner Art und Weise anvertraut sind, und er sieht durch sie hindurch und erkennt ihre Wünsche. Er erkennt sie als Menschen, die mit Sehnsüchten unterwegs sind, die ihn brauchen. Ich möchte mit ihm sehen lernen. Die Kinder von Berghausen, die irgendwie vielleicht noch gar nichts von Jesus wissen und in die Jungschau kommen sollten. Die Asylsuchenden, die in Karlsruhe am Hauptbahnhof ankommen. Oder die Menschen, die einfach meine Unterstützung notwendig haben. Also, das Erste ist, mit Jesus sehen. Das Zweite ist, mit Jesus aufbrechen. Das Spannende ist an Jesus selber, dass er alles verlassen hat. Das fordert uns heraus und wir wollen das am liebsten gar nicht richtig hören. Aber überall im Neuen Testament herum, wo Menschen Jesus nachfolgen, stehen sie auf und verlassen alles. Sie lassen das zurück, was sie gebunden hat, was sie festgehalten hat und nehmen den Auftrag Jesu wahr. Was das im Einzelnen bedeutet, weiß ich nicht. Muss jeder selber für sich beantworten. Aber ich bin mir sicher, dass es uns zu mehr herausfordert in Strukturen, im CVM, im persönlichen Leben, als wir das oftmals gerne wahrhaben wollen. Wir müssen einfach nur das Neue Testament lesen, erleben, wie Jesus damals die ganzen Strukturen und das, was so fest und ewig gegolten hat, auf den Kopf stellt und sagt, verlasst es, folgt mir nach. Ich gebe euch den Auftrag, mir nachzufolgen und den Menschen zu begegnen. Drittens, mit Jesus eintauchen. Jesus ist ganz Mensch geworden. Und das ist irgendwie wie ein Sprung ins kalte Wasser auch für uns, ja. Weil wenn wir uns aufmachen zu den Menschen, dann geht es nicht nur darum, irgendwie zu ihnen hinzugehen und sie einzuladen, dass sie auch zu uns kommen, sondern geht es darum, ganz wie sie zu werden, sich ganz auf sie einzulassen. Ich habe mir sagen lassen, früher sind die Missionare immer mit ihrem Sarg losgezogen. Das heißt, es war ein One-Way-Ticket. Die sind hingegangen, um bei den Menschen zu bleiben. Und nicht einfach nur, um mal ein paar Milieus kennenzulernen und zu überlegen, wie können wir die zu uns hereinholen. Und das Letzte, mit Jesus hingeben. Die Hingabe Jesu ist etwas, was Herzen bewegt, was Menschen bewegt, was mich bewegt. Es geht nicht darum, dass ich irgendwas tun muss. Keiner wurde aufgefordert, Jesus zu folgen, nur weil es irgendwie jetzt eine Notwendigkeit für ihn gab oder weil Jesus gesagt hat, oh, jetzt müsste langsam Zeit werden. Sondern sie sind Jesus nachgefolgt und haben alles zurückgelassen, weil sie es wollten. Wie dieser Perlenhändler, der diese besondere Perle haben wollte und alles zurückgelassen hat, dass er die haben kann. Da steckt Liebe und Leidenschaft dahinter. Und aus Liebe und Leidenschaft wird Hingabe. Es ist nicht auszuhalten. Es geht nicht um Schnaken und es geht nicht um einen Zahnarzt. Nicht die Not der Welt soll uns treiben, sondern die Liebe Jesus, die uns dazu veranlasst, uns ganz hinzugeben, dort, wo es nicht mehr auszuhalten ist. Amen.